Lob und Dank sei unserem Gott, auch für diese Gnadenstunde, dass wir heute hier sein können vor seinem Angesicht. Nun, ehe wir gemeinsam beten, möchte ich doch ein Wort lesen, und das finden wir in Epheser Kapitel 4 von Vers 1 einige Verse. Und dazu möchte ich bitten, dass wir aufstehen. Epheser 4 von Vers 1. So ermahne ich euch denn, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und Treue, o Gott. Dank sei dir, dass du schon durch dein Wort, o Herr, uns zugerufen hast und hingewiesen, o Gott, wie wir vor dir hintreten dürfen. Mein Herr und hintreten sollen, mein Gott im Himmel. Hilf du mir dabei, o Herr, hilf uns allen, o Gott, dass wir in der Einheit des Geistes, Herr Jesus Christus, zu dir hintreten, o Gott. Du weißt, wir schauen auf zu dir. Wir möchten von dir mehr und von dem, was du für uns bereitet hast, o Gott. Zubereite du mein Herz, zubereite unsere aller Herzen in dieser Stunde, o Gott, für dein Wort es so aufzunehmen, Herr, dass dein Name verherrlicht und gepriesen wird, Herr. Wir bitten dich auch gemeinsam. Segne du dein Volk auf der ganzen Erde, Herr, überall, Herr, in allen Landen, wo du sie einzeln hast, o Gott. Du kennst jeden bei Namen, du hast sie gerufen, o Herr. Schenke Gnade, o Gott, dass wir dich preisen, dich anbeten und deinen Namen erheben. Segne uns heute Abend hier, o Gott. Rede du zu uns, o Herr. Rede du zu mir, Herr, und schenke mir Kraft, alles das so aufzunehmen, wie du es sagst, o Gott. Zur Ehre und zum Ruhm deines Namens. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können. Wir haben das Verlangen in unseren Herzen, Gott zu dienen, ihm die Treue zu halten, weil er sie uns hält, und ihm zur Verfügung zu stehen, so gut es geht. Und dazu möge er mir und uns allen wirklich Gnade schenken. Uns allen liegt sicherlich die Sache Gottes schwer auf dem Herzen. Und ich habe auch von den segensreichen Versammlungen gehört, die hier waren, besonders die Behandlung der Predigt, der Zustand der Gemeinde. Und ich habe mir die Frage gestellt und möchte sie uns allen stellen: Was haben wir persönlich aus dem allem gelernt? Wo haben wir uns korrigieren lassen, zurechtbringen lassen? Was haben solche Predigten, die ja mit Sicherheit heute so aktuell sind, wie sie vor 20 Jahren waren, genau wie Gottes Wort heute so aktuell ist, wie es vor 2000 oder 4000 Jahren war. Und dann stellen wir uns die Frage, was Gott ausrichten konnte was übrig geblieben ist, an Göttlichem, an Ewigem, an dem, was von ihm kommt, zu ihm führt und in Ewigkeit bestehen bleibt. Und da müssen wir, so glaube ich, und ich hoffe, dass unser Bruder aus der DDR das auch so recht versteht und alle dies hören, wir möchten hier kein frommer Verein sein. Wir möchten, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und wenn getadelt werden muss, dann sagt Gottes Wort, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und wenn wir Haus Gottes und damit Gemeinde Gottes sein wollen, Gemeinde ist nicht der Saal, nicht die vier Wände, nicht die Stühle. Gemeinde ist der lebendige Organismus und Leib des Herrn. Wenn nun Gottes Wort sagt, dass das Gericht am Hause Gottes und damit an mir und an dir, an uns beginnt, was sollen wir dann dazu sagen? Dann müssen wir innerlich zustimmen und müssen sagen, Herr, das, was du zu verurteilen hast, das verurteile. Was du zu korrigieren hast, das korrigiere. Wir wollen dir dienen. Und ich habe in der Behandlung beim Thema über das Abendmahl eine Parallele aus dem Neuen Testament ins Alte entdeckt, die ich bis heute noch nie gesehen hatte. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 10, vielleicht soll ich die Worte vorlesen, da schreibt er fast nur beiläufig Folgendes in Kapitel 10, 1. Korinther 10, Vers 20 und 21. Nein, wohl aber, dass die Heiden die Opfer, die sie darbringen, dämonischen Wesen und nicht Gott darbringen. Ich will aber nicht, dass ihr in Verbindung mit den Dämonen tretet. Ihr könnt ja nicht den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen Gäste sein. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er. Die Parallele dazu ist 3. Mose 17 von Vers 3. Als die Israeliten die Opfer darbrachten, wo sie wollten. Auf dem Felde und wo es gerade war, haben sie ihre Opfer dargebracht. Und dann sagt Gott der Herr schlicht und einfach, die habt ihr nicht mir dargebracht, die habt ihr den Dämonen dargebracht. Und es ging mir eigentlich wie ein Stich durchs Herz. Man kann Dinge tun, die Gott bestimmt hat, die er fordert. Und wenn man sie nicht so tut, wie er sie angeordnet hat, und nicht da, wo er es bestimmt hat, ist es nicht ihm getan. Und so, ich lese es euch mal, aus 3. Mose 17, ihr könnt ja irgendwann mal von Vers 3 lesen. Ich lese nur vielleicht von Vers 5. Die Israeliten sollen also ihre Schlachtopfer, die sie jetzt auf freiem Felde zu schlachten pflegen, herbeibringen. Und zwar sollen sie für den Herrn an den Eingang des Offenbarungszeltes zu dem Priester bringen und sie als Heilsopfer für den Herrn schlachten. Der Priester soll dann das Blut an den Altar des Herrn, der vor dem Eingang des Offenbarungszeltes steht, sprengen und das Fett zum lieblichen Geruch für den Herrn in Rauch aufgehen lassen. Sie sollen also ihre Schlachttiere hinfort nicht mehr den bösen Geistern schlachten, deren Götzendienst sie jetzt treiben. Dies soll für sie eine ewig gültige Verordnung von Geschlecht zu Geschlecht sein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe immer große Mühe gehabt, einzuordnen, wenn in den Propheten geschrieben steht, dass Israel Götzendienst getrieben hat. Denn Israel glaubt ja nicht an Götter oder an Götzen. Israel glaubt an einen einzigen Gott. Das wissen wir alle. Und immer wieder steht von dem Götzendienst, den Ephraim und den Israel getrieben hat, auf all den Höhen und hier und da, überall immer wieder Götzendienst und Götzendienst. Hier sehen wir, dass selbst Schlachtopfer, die Gott geweiht sein sollten, wurden den Dämonen geopfert, aber in dem Glauben, es geschehe an Gott. Und der Gottesdienst wurde Götzendienst. Und die ganze Sache stand unter dem Fluch. Und der Feind hatte sein Spiel unter dem Volke Gottes. Und wenn wir diese Lektion aus diesem Worte lernen wollen, dann besteht sie darin, dass alles, was wir tun, nur dann Gott getan ist, wenn es genau nach der Weisung, wie er sie gab, vollzogen wird. Alles andere gilt vor ihm gar nicht und ist nicht ihm getan, sondern im Unglauben, im Ungehorsam und was alles dazu gehört. Und da können wir bis zu Kain zurückgehen, der ja auch ein Opfer dargebracht hat. Und er meint es auch, Gott darzubringen. Aber Gott sah es gar nicht an. Und wenn nun schon der Herr uns die Gnade geschenkt hat, in diesen Tagen sein Wort zu hören und zu hören und nochmal zu hören. Ich glaube nicht, dass es irgendwo auf Erden eine Stätte gibt, an der Gottes Wort in einer solchen Fülle gebracht worden ist. Wir haben hier sogar die Predigt des Bruder Branhams, die 60er Jahre vorwärts übersetzt. Dann haben wir sie rückwärts übersetzt. Wir haben sie mindestens zweimal hier gehört und die meisten dreimal. Wir haben die Heilige Schrift gelesen. Wir haben Gottes Wort betrachtet. Und trotz allem müssen wir die Hand aufs Herz legen und uns fragen, was übrig geblieben ist und was Gott in den Einzelnen hat bewirken können. Wo ist das eigene Ich mitgekreuzigt worden, das eigene Leben aufgehört, damit Christus leben kann? Jetzt hat Bruder Schmidt uns wieder in die Verlegenheit gebracht, hat ein Wort gelesen aus Epheser 4, und da heißt es, so ermahne ich euch, denn ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, als solche, die einander in Liebe ertragen? Wie steht's mit einem solchen Vers? Wenn der nur hier auf dem Papier ist und nicht in unserem Leben, dann nützt es nichts. Es muss einfach da sein. Und ich habe in den vergangenen Tagen so überschlagen und bin zu dem Resultat gekommen, dass ein Mensch, der aus Gott ist, wird alle lieben, die aus Gott gezeugt und geboren sind. Das sagt die Schrift und so muss es sein. Und wenn es nicht so ist, dann stimmt etwas nicht. Wenn der Herr gesagt hat, ich werde Feindschaft setzen, dann war die Feindschaft nicht zwischen göttlichem Samen und göttlichem Samen, sondern dann war Feindschaft zwischen zwei verschiedenen Linien, die ja durch die ganze Heilige Schrift hindurchgehen. Was aus Gott kommt, führt auch wieder zu Gott, verbindet mit ihm und untereinander. Und es kann sogar sein, wenn wir hier jetzt weiterlesen, da heißt es, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Wir bekennen, dass wir Frieden mit Gott gefunden haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn dieser Friede Gottes Realität in uns geworden ist, dann sind wir Kinder des Friedens. Und ich habe dazu die Stelle noch gelesen, eben gerade vorhin, wie Paulus sogar mit Bezug auf Menschen, die einen gemeinsamen Weg gehen und dann getrennte Wege gehen, dahinter steht auch noch das Wort, Gott hat uns zum Frieden berufen. 1. Korinther 7, Vers 15. Wenn jedoch der ungläubige Teil durchaus die Trennung will, so mag er sich trennen. In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht sklavisch gebunden, vielmehr hat Gott uns zu einem Leben in Frieden berufen. Da, wo Gott ist, muss Friede Gottes sein. Das geht, und wenn es mal nicht geht, dass wir gemeinsam zu gehen haben oder können, dann müssen wir trotzdem getrennt im Frieden mit Gott gehen können. Und wir müssen diesen Frieden in unseren Herzen bewahren. Der ist dann höher als alle Vernunft der Menschen. Die Vernunft wird argumentieren, sie wird vieles, vieles wissen und haben, aber der Friede Gottes, wenn er unsere Herzen und Sinne regiert, dann wird der Segen strömen müssen. Es geht nicht anders. Alles, was uns vom Herrn geschenkt wurde, muss offenbar werden. Anders geht es nicht. Und wenn wir uns dem Gericht Gottes stellen, ich habe auch in dem Zusammenhang daran denken müssen, dass es möglich ist, auch bei uns als Gläubige, dass wir irgendwo zu kurz kommen oder uns schuldig machen. Und ich habe da an ein alttestamentliches Beispiel gedacht, an Jona. Jona war nun tatsächlich ungehorsam. Und seinetwegen ist der Sturm losgebrochen und er hat sich schlafen gelegt, als ob ihn das alles gar nicht interessiert. Und der Fachmann, der weckt den auf und sagt, schrei auch du zu deinem Gott, vielleicht wird der uns erhören. Und dann hat er sich bemüht und hat wohl auch gebeten. Und die Männer kamen schon zusammen, warfen die Lose, um zu erkunden, wer der Schuldige ist. Und siehe da, Jona wird vom Los getroffen. Er hebt die Hände, stellt sie dem Urteil, sagt noch, ich bin ein Verehrer des lebendigen Gottes. Ja, und dann sagt er so, und jetzt nehmt mich und werft mich ins Meer. Fertig. Er war bereit, er wusste, das ist der Weg, den ich gewählt habe, nicht der Weg, den Gott mich sendet. Er sendet mich nach Ninive. Ich bin hier auf dem Wege, was war es noch? Tarsus oder irgendwohin? Joppe wohl zuerst oder was immer auch. Und mit dem Moment kam die Wende. Ich habe mir selber die Frage gestellt, wenn man heute die Möglichkeit hätte, um zu erfahren, warum Stürme losbrechen, warum die Wellen über uns hergehen, warum der Feind seine Macht ausüben kann, dann würden wir, so glaube ich, alle dazu stehen. Und müssten sagen, damit nicht, wie viel waren auf dem Schiff? War eine ganze Menge. Aber in Ninive waren 120.000. Und der Jona war, wie gesagt, wohl in seinen Augen der Aufgabe nicht gewachsen. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Selbst wenn jemand schuldig ist und man erwischt ihn und schmeißt ihn ins Meer, dann, wenn er ein Kind Gottes ist, wird Gott auch dann noch im Gericht seiner Gnade eingedenk sein und wird einen Menschen nicht versinken und ertrinken lassen, sondern wird ihm auch dann noch zu Hilfe kommen. Das lehrt uns die Heilige Schrift. Gott kann die Seine nicht preisgeben, auch wenn sie Dinge tun, die nicht recht sind vor ihm, so haben sie trotzdem die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und ihr wisst ja, Jona hat in dem Moment ja nun tatsächlich geschrien zum Herrn. Denn das ging nun tatsächlich auch mehr als bergab, hinunter zum Boden des Meeres. Aber heute sind wir hier. Heute haben wir uns zu fragen, wie sieht Gott uns? Was will er tun? Wir haben die Belehrung im Worte Gottes in einem solchen Ausmaß empfangen, dass wir alle im Grunde genommen schon ein Segen für andere sein sollten. Wirklich ein Segen für andere. Und wenn wir es richtig betrachten, dann kann's uns passieren, dass wir sogar nicht nur nicht zum Segen werden für andere, es kann uns passieren, dass wir sogar zum Unsegen untereinander werden, geschweige zum Segen für eine Welt, unter die Gott uns gestellt hat. Und in dem Fall haben wir ehrlich genug zu sein und den Herrn um Klarheit zu bitten. Wirklich um Klarheit. Und es war wohl in Österreich, in jedem Fall irgendwo in einem Gespräch. Und da hat jemand erwähnt über den Zustand, den man bei anderen so schnell sieht. Es stand wohl irgend im Kalenderblatt geschrieben, meine ich, dass jeder, der einen Splitter bei einem anderen sieht, hat selber in einem Auge einen Balken. Anders soll das nicht möglich sein. Wenn wir uns aber so sehen, wie Gott uns sieht, nämlich durch Christus, durch die Erlösung, durch die Vergebung, durch die Gnade, in dem vollen uns von Gott zuteil gewordenen Heil, dann rechnen wir wie Gott uns einander überhaupt nichts mehr an. Dann wissen wir, dass die Gnade Gottes ausreicht für, sogar für Torheiten, die wir begehen mögen, als Menschen, an denen wir uns und andere aufhalten, anstatt im Glauben mit Gott vorwärts zu gehen. Und wenn der Herr sagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Reiches, so könnte man dahinter ein paar Mal Amen sagen. So viel Torheit wie unter den Gläubigen gibt es unter den Ungläubigen wirklich nicht. So viel Respektlosigkeit gibt es nicht. Es gibt keinen Fall unter den Ungläubigen, der vergleichbar sein könnte mit dem Notzustand unter den Gläubigen. Und das erklärt sich nur so, dass der Feind irgendwie und irgendwo seine Hand im Spiel hat. Ich habe zu glauben, was Gottes Wort sagt, nämlich, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist und dergleichen mehr, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich möchte das Reich Gottes mit allem, was dazu gehört, noch einmal erleben. Und ich meine, seit den Tagen Johannes des Täufers leidet das Reich Gottes Gewalt. Und die Gewalt antun, dringen hinein. Und wenn sie hineindringen, dann sind sie drin. Wie ich das wohl am vergangenen Mittwoch sagte, wenn das Reich Gottes in uns ist, dann sind auch wir im Reiche Gottes. Ist die Wahrheit in uns, dann sind auch wir in der Wahrheit. Das ist immer ein wechselseitiges Erleben mit Gott. Keine Einbahnstraße, sondern immer Verheißung und Erfüllung dessen, was Gott zugesagt hat. Wir müssen also mit aller Macht gemeinsam vor das Angesicht Gottes treten. Es muss alles Kindische, alles Menschliche und alles Weltliche und ganz bestimmt alles vom Feind kommende erkannt und abgelegt werden, damit Gott zu seinem Recht kommen kann. Paulus schreibt an die Galater, ihr habt einen so schönen Anlauf genommen. Wer hat euch aufgehalten? Wir müssen gemeinsam zu Gott im Gebet durchdringen. Und zwar jeder muss die Verbindung mit Gott suchen und finden und auch erleben. In dem Wort, das wir hier im Epheser mitgelesen haben, steht, dass wir mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, als solche, die einander in Liebe ertragen und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Der Friede ist wie ein Band, das uns alle umschlingt. Und wenn das reißt, ja, dann fällt alles auseinander. Dann fällt's auseinander. Es ist wie eine Garbe, wenn sie gebunden wird, ist alles schön beisammen. Und andernfalls fällt alles auseinander. Die Liebe Gottes ist dieses Band des Friedens. Schneidet das Band des Friedens durch, und was haben wir dann? Was haben wir dann? Wenn es das Band des Friedens ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Friede Gottes uns erhalten bleibt. In Vers 4 lesen wir: ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Es ist die gleiche Hoffnung, die wir in uns tragen, der gleiche Herr, an den wir glauben, dieselben Verheißungen, die wir gehört und aufgenommen haben. Und Geschwister, lasst uns so ehrlich miteinander sein und dem Herrn zutrauen, dass er mit jedem, indem er das gute Werk begonnen hat, auch vollenden wird auf den Tag seiner Wiederkunft. Dass keiner eine Wurzel der Bitterkeit aufwachsen lasse und hinter der Gnade Gottes zurückbleibe, sondern dass wir von Gott durchdrungen werden, ihm alles hinlegen, und dann wird er es wohl machen, als ein Leib und ein Geist. Der Leib Christi muss unterschieden werden. Und Paulus sagt, es sind viele Schwache und Kranke und manche entschlafen, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden konnten. Der Leib des Herrn als Gemeinde wurde in Christus in seinem Fleischesleibe gerichtet. Das Urteil hat ihn getroffen. Wenn wir heute den Leib des Herrn sehen, dann sehen wir eine bluterkaufte Schar. Dann sehen wir erlöste Menschen. Dann sehen wir Gotteskinder. Dann kennen wir niemanden mehr nach dem Fleische, sondern nach dem, was Gott getan hat. Der Leib des Herrn steht unter dem Blut des Lammes. Unter der Leitung des Heiligen Geistes im Worte Gottes. Und wenn wir diese Unterscheidung in unserem Herzen haben, so wie wir glauben, dass Gott uns angenommen und uns vergeben hat, glauben wir, dass Gott unseren Bruder, unsere Schwester angenommen und vergeben hat. Dass wir nicht mit zweierlei Maß messen. Ihr wisst ja, wir sind alles Menschen. Und man sollte nicht meinen, wie schnell man mit zweierlei Maß messen kann. Wie unterschiedlich wir Dinge beurteilen können. Manche ertappen sich dabei gar nicht, weil sie sich keine Rechenschaft ablegen. Aber merkt mal darauf, wenn ein Mensch uns liegt, dann sehen wir automatisch durch eine rosarote Brille. Und wenn er uns nicht liegt, dann ist die Brille ganz anders getönt. Und wir beurteilen die Dinge ganz anders. Stimmt so? Ich sage mal ganz ehrlich. Wir sind alles noch Menschen. Ja, aber was ist mit dem Wort? Der Geistliche beurteilt alles recht und wird aber von niemand richtig verstanden oder beurteilt. Wenn Gott uns die Gnade geschenkt hat, geistlich zu sein, dann nicht, geistlich bedeutet nicht da den Nacken ein bisschen einziehen, geistlich bedeutet, durch den Geist gemäß dem Worte Gottes ausgerichtet worden zu sein. Und ich muss jetzt mal Bruder Russ erwähnen, denn das, was er sagte, ging mir zu Herzen. Ich habe auch ihm gesagt, er solle doch beten, dass uns Gott die Gabe der Unterscheidung geben möchte. Und soweit ich mich erinnere, sagt er, die Gabe hast du. Und ich erschrak und dachte bei mir selber, mit Sicherheit nicht. Und dann gab er die Antwort: Die Gabe der Unterscheidung liegt im Wort. Das Wort spricht recht. Und die Dinge werden nicht nach Gutdünken, nach eigenem Maß geschnitten oder beurteilt, sondern Gott hat einen Maßstab gesetzt und der ist in seinem Worte und daran wird alles geprüft und was nicht übereinstimmt, das hat sich von selbst als nicht richtig erwiesen. Und so ist das auch. Man kann das Wort nicht anders machen, wie es ist. Wir alle haben uns unter dieses Wort Gottes zu stellen. Und das mit allem, was in uns ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Leib des Herrn. Ein Geist, der Heilige Geist. Eine Berufung aufgrund der Hoffnung, die wir in uns tragen. Ein Vater, der alles in allen wirkt. Es heißt hier, ein Gott und Vater aller, nicht nur eins und zwei, sondern aller, alles, was Kinder heißt, der da ist über allen und durch alle und in allen. Ja, was fehlt dann noch? Wenn er derselbe Gott, unser Vater aller ist, unser aller Vater ist, und wenn er dann noch über uns allen ist und sich noch durch uns alle offenbaren kann, woran soll es dann noch fehlen? Meine Frage ist, hat Gott schon Dinge tun können und wir werden vom Feind nur zurückgehalten, damit Gott nicht ganz zu seinem Recht kommt und wir verschiedene Hindernisse in den Weg gelegt bekommen? Oder mangelt es noch an diesen ersten Erfahrungen und Erlebnissen, die ein Mensch mit Gott machen muss, um wirklich durchzudringen, dass man nicht neuen Stoff auf alte Kleidung tut, sondern dass Gott ein Neues bewirken kann? Ich hab's oft genug gesagt, ich glaube daran, dass ein Mensch, auch ein Mensch Gottes, ob sie Propheten waren oder wer, dass sie noch immer, solange sie auf Erden sind, Menschen sein werden. Aber sie wurden ja Götter genannt, weil Göttliches in sie hineinkam. Irdisch mag es hier oder da gefehlt und gemangelt haben, aber sie hatten eine klare göttliche Linie in ihrem Leben. Sie wussten, wer mit ihnen gesprochen hat. Sie wussten, dass der Geist Gottes auf ihnen ruhte. Und sie haben uns das, was Gott sagte, hinterlassen. Muss doch durch dasselbe Wort, derselbe Geist in uns dasselbe Leben bewirken. Anders geht es doch nicht. Alles bringt doch nach seiner Art hervor. Jeder Same nach seiner Art. Hier haben wir unsere Lektion. Es ist ein Leib, der Leib des Herrn. Es ist ein Geist, der Heilige Geist. Es ist ein Gott, nämlich unser aller Vater. Ein Herr. Ein Glaube, eine Taufe. Und wenn wir zu dieser göttlichen Einheit gelangen wollen, dann müssen wir uns dem Herrn stellen und müssen wirklich alles, was aufhält, als vom Feind betrachten. Bitte nicht den Menschen. Niemals. Wir müssen das ganz klar unterscheiden. Aber wir alle haben ja einen Hunger nach Gott. Unsere Seele schreit. Und wenn Gott einen solchen Hunger in uns hineingelegt hat, dann wird er ihn auch stillen. Wir wollen das, was wir eventuell nicht verstehen, Gott überlassen und vertrauen, dass er es wohl macht. Es gibt genügend Dinge in der Heiligen Schrift, die wir nicht verstehen werden. Da sagt Gott dem Propheten Hosea, geh und nimm dir eine Hure und zeuge Töchter mit ihr. Und er ein Prophet. Ja, und da machen wir alle ein langes Gesicht und große Augen. Und wir sagen, das hat Gott gesagt? Ja, das hat er gesagt. Könnt ihr nachlesen. Es gibt genügend Dinge in der Heiligen Schrift, die keine von uns verstehen würde. Aber das hat Gott dir ja nicht gesagt. Also hast du dich damit doch gar nicht auseinanderzusetzen. Gott hatte bildlich darstellen wollen, worum es in der Zeit unter dem Volke Gottes ging, nämlich um die Treulosigkeit, die Israel geübt hat. Und er hat aber machen können, was er wollte. Er hat keinen gefragt. Er wird auch jetzt keinen fragen, auch dich nicht und mich auch nicht. Er wird keinen Menschen fragen. Er sucht nur Leute, die bereit sind zu tun, was er gesagt hat. Der Prophet mag sich den Magen umgedreht haben. Aber Gott hat es gesagt. Was blieb ihm weiter übrig? Der Gehorsam wird von Gott belohnt. Und wir kommen zum Ausgangspunkt zurück. Israel war ein Volk Gottes oder das Volk Gottes. Und weil dem so war, hat's Gott nicht gekümmert, was Philister und Amoriter und Jebusiter machen und die ganze Welt. Das hat, ich sag's einmal so ganz krass, den lieben Gott nichts geschert. Der hat sich nur um eine einzige Sache gesorgt. Und das war seine Sache. Und seine Sache war sein Volk, das er durch Abraham, Isaac und Jakob erwählt hatte. Die anderen Völker, die hat er doch hinschlachten lassen, ohne dass es ihn gereut hätte. Hat er selber gesagt. Und einmal, als es nicht gemacht wurde, in den Tagen Sauls, dass noch Geschrei von Kühen zu hören war, da war es Gott nicht recht. Wisst ihr, dass Menschen, die nicht zur Seligkeit gelangen oder bestimmt sind, bei Gott überhaupt nicht zählen? Bei Gott zählt nur das, was sein göttlicher Same ist. Und Jesus Christus kam, um die Seinen zu erlösen. Alle anderen gehen doch ihren Weg dahin. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist doch Folgendes. Wenn wir in diesen Tagen gewürdigt worden sind, die Worte unseres Gottes zu hören und eine Belehrung wie ein Regen über uns ergangen ist und wir die Orientierung gefunden haben, dann wollen wir bemüht sein, wirklich alles nach dem Worte Gottes zu tun, damit Gottesdienst wieder Gottesdienst sein kann. Und dass die Dinge, die geschehen, dass sie Gott wohlgefällig wären, damit er segnen kann. Stellt euch vor, da ist das Volk Gottes, das Volk Israel, und da wird kräftig geopfert. Und der Herr sagt, der schaut runter und sagt, die Opfer, die habt ihr mir überhaupt nicht dargebracht. Die habt ihr, wie es unter den Heiden ist, den Dämonen dargebracht. Die Opfer, die ihr mir darzubringen habt, die bringt an den Eingang des Offenbarungszeltes. Nämlich an den Punkt, wo Gott mit seinem Volke in Verkehr getreten und die Gemeinschaft aufgenommen hat. Nicht irgendwo, hier und da. Denkt an die Predigt, Gottes einziger Ort der Anbetung. Da, wo Gott Ort und Stelle bestimmt, Namen und wie was getan werden soll, da versammelt er sein Volk. Da gibt er seine Weisungen. Und da muss getan werden, was er geboten hat. Nicht die Willkür, dass man einfach auf das Feld hinausgeht und dann bringt jeder die Opfer dar, wie und wo er will. Und was dann? Der Herr sagt, ihr habt nicht mir gedient, ihr habt Götzendienst getrieben. Ich weiß nicht, ob die sich da irgendwie Dinge geformt haben. Aber das, was nicht nach dem Willen Gottes geschieht, ist Gott nicht getan. Und deshalb ist es Götzendienst gewesen. Und wir müssen mit aller Macht, mit allem, was in uns ist, zu Gott durchdringen und Gott muss zu uns durchdringen. Ich habe dem Herrn gesagt, wenn wir nicht in der Lage sind, zu dir durchzudringen, so dringe du zu uns durch, damit es zu dieser lebendigen Begegnung kommen kann. Und wenn uns das alles so tief und innig fassen könnte, dass wir sagen würden, Herr, wir sind dein Volk, wir haben auch manches im Eigenwillen getan, dann könnten wir zum Samuel gehen, wo geschrieben steht, Eigenwille ist wie Götzendienst und Ungehorsam wie Zauberei. Und was war's? Der Eigenwille des Volkes Israel war gleich Götzendienst. Und was ist dein Eigenwille? Was ist mein Eigenwille? Was ist deine und meine Sache, die nicht gemäß dem Worte Gottes ist? Der Herr sucht Menschen in diesen Tagen. Unter denen, die er angesprochen hat, die sein Wort wirklich respektieren, für sich respektieren. Und wir haben eine Neigung. Und die mag uns allen angeboren sein, aber nur durch die natürliche Geburt. Dass wir die anderen einschätzen können und uns selber nicht. Möge Gott wirklich Gnade schenken. Als mir die Gedanken noch mit Jona kamen, habe ich mir selber sagen müssen, Herr, tue ich, was du gesagt hast, tue ich's richtig, tue ich's nach deinem Wort. Nicht nur, dass etwas getan wird, etwas tut heute jeder, wo mangels an religiösem Betrieb und je mehr mit dem Säbel gerasselt wird, umso besser scheint zu sein. Aber hier geht's doch um das Wort Gottes, um das Volk Gottes, um den Leib des Herrn, ein Leib. Der Leib des Herrn, eine Gemeinde, die Gemeinde Gottes. Eine Wahrheit, sein Wort, ein Gott und Vater aller, für alle, durch alle, mit allen. Woran soll es dann noch fehlen, wenn wir füreinander so einstehen, wie es vor Gott recht ist? Und die Dinge, die wir geändert haben, sehen möchten, im Gebet dem Herrn sagen, wer vermag, Herzen zu lenken, du, ich? Wir vermögen nicht einmal, unser eigenes Herz richtig zu erkennen. Es betrügt uns. Es ist nur einer, der Herzen und Nieren durchforscht und prüft und genau weiß, was in uns vor sich geht. Er verdammt nicht, er verwirft nicht. Er will aber, dass wir Korrektur annehmen. Er will, dass es uns ein für alle Mal klar wird, dass Gott, und ich sage das jetzt mal so hin, dass Gott alle ihre eigenen Wege gehen lässt, aber sein Volk nicht. Aber sein Volk nicht. Er hat es zu teuer erkauft. Es ist ihm zu wertvoll, als dass er sein Volk eigene Wege gehen lassen würde, und zuschauen, vielleicht noch mit Wohlgefallen und zu allem Ja sagen, was wir tun. Es muss gemäß seinem Worte getan werden. Und das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Heilige Schrift hindurchzieht. Gott möge uns, mir und jedem Einzelnen, wirklich die Gnade schenken, mit ganzem Herzen zu ihm zu kommen und sagen, Herr, dies ist der letzte Abschnitt der Heilsgeschichte. Du hast uns gewürdigt, dein Wort zu hören. Schenk uns Gnade, wie wir lehrmäßig alle Korrekturen angenommen haben. Lass uns jetzt bereit sein, auch in unserem persönlichen Leben, die notwendigen Korrekturen hinzunehmen. Und ich sage euch, Gott meint es immer gut mit uns. Selbst wenn er uns übers Knie legt und stolpert, dann meint er es gut mit uns. Wir als irdische Eltern haben manchmal Mitleid gehabt und heute tut es uns leid. Früher hatten wir Mitleid, heute tut es uns leid, dass wir nicht immer getan haben, was recht war. Aber Gott ist ein rechter Vater. Er weiß ganz genau, wie und was er zu tun hat. Wir wollen ihm danken und wollen ihn darum bitten, dass wir untereinander mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragen, wie es hier geschrieben steht, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Ich glaube, in der Predigt der Zustand und die Gemeinde steht's wohl, dass der Geist Gottes sehr leicht betrübt werden kann und dass er sich zurückzieht. Und was bleibt dann? Dann bleibt eine Form. Man kann dieselben Lieder singen, die gleichen Gottesdienstzeiten einhalten und alles läuft weiter. Was war's? Bruder Brenham sagte einmal, dass wohl Billy Graham gesagt haben soll, würde man mit 90% dessen, oder wenn der Herr käme, würden die christlichen Vereine zu 90% so weitermachen wie bis jetzt und gar nicht merken, dass die Gnadenzeit abgelaufen ist. Wir sind an Dinge gewöhnt, aber Gott will, dass Leben hineinkommt, dass sein Volk auf die Füße gestellt wird als der Leib des Herrn und dass sein Geist uns alle durchdringt und dass wir in den Gleichschritt hineinkommen. Das kann nur geschehen, dass wir uns alle nach seinem Worte ausrichten lassen, dass keiner von uns mehr tut, was ihm gut dünkt, sondern dass wir tun, was Gott von uns in seinem Worte gefordert hat. Ihr wisst ja, die Versammlungen des Wochenendes sind wieder vor uns. Und wem ist mehr bange als mir? In dieser Zeit das Wort zu verkündigen, ist mit einer solchen Verantwortung verbunden, dass es einem Angst und Bange werden könnte. Aber wir vertrauen dem Herrn, dass er Gnade schenken wird. Das Lied, das wir gesungen haben, in dem heißt es ja hier in Strophe 3, doch prüfe mich und schaue, ob ich dein Bild schon trag. Ich will dir stille halten, gehorsam, Tag für Tag, bis völlig ich verwandelt, bis ich durchheiligt bin, dir völlig gleichgestaltet an Seele, Geist und Sinn. Welch ein Verlangen ist da zu Gott aufgestiegen und zum Ausdruck gebracht worden. O völlig gleich dir werden, es wird, es muss so sein. Mit Flammenzügen schriebst du mir dies ins Herz hinein. Und ehe du nicht völlig dein Bild in ihr geschaut, kannst nimmer du entrücken die Königin, die Braut. Es sind Worte, die Menschen zum Ausdruck brachten, die auch eine lebendige Hoffnung in sich getragen haben, wie du und ich. Und sie haben auch gewusst, was Gott in seinem Worte von uns allen gefordert hat. Wollen wir es nicht einer vom anderen fordern, wollen wir uns alle vor das Angesicht Gottes stellen und sagen und fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wo fehlt's? Wo mangelt's bei mir? Hilf mir und sei mir gnädig. Gott wird es tun. Die Vollendung der Brautgemeinde des Herrn wird so sein, wie der Anfang war. Ein Herz und eine Seele, durchdrungen von der göttlichen Liebe, die am Kreuz offenbar geworden ist. Und alle werden miteinander und füreinander dem Herrn dienen und er wird sich durch alle offenbaren können zur Ehre und zur Verherrlichung seines Namens. Lasst uns in den Gebeten doch das Wochenende dem Herrn besonders hinlegen, dass er seinen Willen offenbart und uns innerlich bereit macht, seinen Willen zu tun. Amen. Amen. Lasst uns beten.
Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für deine Gnade. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart, für dein teures und heiliges Wort, für deine Liebe, für deine Gnade und Barmherzigkeit, die du mit uns hast. Treuer Herr, es ist unser gemeinsames Gebet, dass du zu deinem Recht in deine Gemeinde gehst. Ein Leib, der Leib des Herrn, zu dem wir als Glieder gehören. Ein Geist, der Heilige Geist, der uns in diesen Leib hineinführt. Ein Gott und Vater, unser aller, in allem und durch alle. Geliebter Herr, lass es so werden. Du wolltest dem Zeitgeist und allen anderen Geistern Einhalt gebieten.
Amen.
Geliebter Herr, wolltest dein Volk fordern, weil du es bezahlt hast, mit deinem teuren und heiligen Blut am Kreuz auf Golgatha.
Amen.
Herr, offenbare du deinen Sieg in Kürze.
Amen.
Und ich bitte dich heute Abend um eins. Lass mich und jeden anderen in der Einzahl vor dein Angesicht kommen und nicht andere meinen, sondern dass ich vor dich trete und dich darum bitte, mir gnädig zu sein, mir zu zeigen, worin ich zu kurz gekommen bin, mir zu helfen, mich hinzunehmen. Herr, wenn du uns alle, jedem Einzelnen, diese Einstellung geben könntest und wir alle so vor dich treten, dass du jedem begegnen könntest. Denn du hast ja zu jedem persönlich gesprochen. Und so kommen wir auch ganz persönlich zu dir. Wenn es um Segnungen geht, dann bitten wir für uns alle. Aber wenn es um Prüfung geht, dann prüfe sich jeder selbst. Mein Gott, woll es uns auch da Unterscheidung geben, aufgrund deines Wortes, wo was zutrifft, dass Gottesdienst Gottesdienst werden kann und wir am Tisch des Herrn sitzen können und uns laben an den reichen Gütern seines Hauses. Treuer Gott, segne die Versammlungen am Wochenende. Herr, auf mich gestellt, ist mir sehr bange. Doch wir bitten dich gemeinsam, sei uns gnädig. Gib dein Wort, gib Salbung und Leitung des Heiligen Geistes. Offenbare uns deinen Willen jetzt für diese Zeit. O Gott im Himmel, du lässt alle Völker dahingehen, dein Volk nicht. Du lässt alle Gemeinde dahingehen, deine Gemeinde nicht. Du baust deine Gemeinde und vollendest sie auf den Tag deines Kommens. Wir stellen uns gemeinsam unter dein teures und heiliges Blut und möchten dein Leib allzeit unterscheiden. Geliebter Herr, sei uns gnädig. In Jesu Namen. Amen.
Amen.